Die Lesung befindet sich heute auf Seite 1032 in diesen grünen Bibeln und steht in dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 6, die Versen 39 bis 49, Seite 1032, Lukas 6, Vers 39. Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger ist nicht höher als sein Meister. Jeder aber, der vollkommen geworden ist, wird sein wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie kannst du deinem Bruder sagen, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Danach wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge herauszuziehen. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt, und keinen faulen Baum, der gute Frucht trägt. Jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt, denn man liest keine Feigen von den Dornen. Man liest auch keine Trauben von einem Dornbusch. Ein guter Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens Gutes hervor, und ein böser Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens Böses hervor. Denn wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Wer zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist wie ein Mensch, der ein Haus baute und tief grub und den Grund auf den Fels legte. Als aber eine Flut kam, da stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Fels gegründet. Wer aber hört und nicht tut, der ist wie ein Mensch, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundmauer. Und der Strom stieß dagegen, und es fiel sofort zusammen. Und der Sturz jenes Hauses war groß. Worte des lebendigen Gottes. Danke sei dir, o Herr.
Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Bitte gib, dass wir es nun verstehen, damit wir nicht als Blinde vor dich kommen, sondern als die, die dich und deine Herrlichkeit klarer sehen. In Jesu Namen. Amen. Ja, nachdem sich das Predigtprogramm in den letzten Wochen sowieso schon um einiges verschoben hat, dachte ich mir, dass wir heute mit dem dritten Teil dieser Predigt von Jesus fortfahren. Sie befindet sich im Lukas-Evangelium Kapitel 6, und wenn ihr am Anfang vor Vers 20 schaut, dann seht ihr, dass sie mit Bergpredigt überschrieben ist. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Zum Titel Bergpredigt sollte ich vielleicht kurz erwähnen, dass der eigentlich aus einer sehr ähnlichen Predigt stammt, die wir im Matthäus-Evangelium finden. Dort heißt es in Kapitel 5, dass Jesus auf einen Berg ging, seine Jünger zu sich rief und ihnen dann die Bergpredigt verkündigte. Und wer diese zwei Predigten aus dem Matthäus und dem Lukas-Evangelium allerdings vergleicht, der wird feststellen, dass sich neben vielen Parallelen, also bis zum Wortlaut hin, und identischen Formulierungen eben auch viele Unterschiede finden. Und vielleicht hat sich der ein oder andere gefragt, warum das so ist. Dazu gibt es einige mögliche Antworten, die ich hier nur ganz kurz, bevor wir einsteigen, erwähnen möchte. Zum Beispiel ist es wahrscheinlich, dass jede der zwei Versionen jeweils eine Zusammenfassung derselben Predigt von Jesus ist, also zumindest möglich. Also man kann davon ausgehen, dass Jesus länger als nur diese grob 10 Minuten gesprochen hat, die sich aus der Länge hier ergeben würden. Das ist also eine Möglichkeit. Und eine zweite besteht auch darin, dass Jesus dasselbe Material mit einigen Anpassungen eben mehrfach verwendet hat. Und ich denke, auch davon kann man tatsächlich ausgehen, weil Jesus ja dem ganzen jüdischen Volk dieselbe eine Botschaft vom Reich Gottes, eben mit einigen Anpassungen, je nach Kontext, verkündigte. Und hier tatsächlich, wenn wir uns nochmal kurz in Kapitel 6, Vers 17 anschauen, gibt es einen Hinweis, dass es sich hier eben nicht um dieselbe Predigt handelt, weil es dort heißt, er ging mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz. Also sie sind gerade nicht auf einem Berg, sondern auf einer Ebene. Und vielleicht sollte hier als Überschrift statt Bergpredigt Predigt auf der Ebene stehen. Denn diese Überschriften sind ja nicht selbst Teil von Gottes Wort, sondern sind erst nachträglich hinzugefügt worden. Also so viel nur als kurze Einführung, die vielleicht hilfreich für die sein kann, die sich schon mal gefragt haben, warum es hier so 2 ähnliche Predigten gibt, die aber doch viele Unterschiede zeigen. Aber ich denke, wir wollen uns davon nicht länger vom Text selbst ablenken lassen, den wir gerade gelesen haben, denn die Worte von Jesus hier sind ja auch an uns gerichtet. Hier hilft Jesus uns verstehen, wie unser Leben gelingt und was uns vielleicht davon abhalten kann, dass unser Leben gelingt. Jesus will, dass unser Leben gelingt. Das sehen wir am Ende unseres Abschnittes, wenn wir uns das letzte Gleichnis hier ab Vers 47 anschauen. Dort vergleicht Jesus unser Leben mit dem Bau eines Hauses. Er zeigt uns, worauf es ankommt, nämlich darauf, dass das Haus gut gegründet ist. Es muss auf Fels und nicht auf losen Boden gebaut sein. Es braucht ein Fundament und darf nicht einfach nur auf die Erde gebaut sein. Es muss eine kommende Flut überstehen. Und Jesus sagt uns das, weil er eben will, dass unser Leben gelingt. Weil er nicht will, dass unser Haus, das wir bauen, unser Leben am Ende davongeschwemmt wird. Aber was macht eigentlich ein gutes Fundament für das Leben aus? Ich denke, sicherlich gehört da vieles dazu. Aber Jesus geht es hier um eine ganz bestimmte Sache, die wir sicherlich auch im Leben, in unserem eigenen Leben sehen werden. Und damit wir diese Sache erkennen, erzählt er uns 3 Gleichnisse. Diese 3 Gleichnisse, die haben vielleicht auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun, aber die sind verbunden und deshalb wollen wir sie uns der Reihe nach anschauen. Also zuerst das Gleichnis vom Splitter im Auge des anderen, dann vom Baum und seinen Früchten und schließlich vom Haus auf dem Felsen. Also fangen wir mit dem ersten Gleichnis an. Dort geht es darum, dass man für ein gelungenes Leben die Dinge sehen muss, wie sie tatsächlich sind. Und was Jesus hier in Vers 39 zuerst in den Vordergrund steht, ist die Notwendigkeit von guter Führung für ein gelungenes Leben. Schauen wir uns das nochmal an. In Vers 39 fragt Jesus rhetorisch, kann denn ein Blinder einen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Also wer blind ist, der braucht jemanden, der selbst sehen kann und ihn führen und anleiten kann. Ich selbst sehe nur auf einem Auge, also ich habe Glück, aber wenn ich auf dem anderen auch nichts sehen würde, dann bräuchte ich jemanden, der mir den Weg zeigt. Wenn allerdings der Leiter selbst blind ist, dann wird die Sache für beide gründlich schiefgehen. Ich denke, das kommt hier auch deutlich vor. Mit Blindheit meint Jesus, dass man den Weg zu Gott nicht kennt. Deshalb braucht man jemanden, der einem diesen Weg zu ihm hin zeigt. Und die Frage ist natürlich, wer ist denn da damit gemeint? Wer soll anderen den Weg weisen? Sind es vielleicht die Leiter in der Gemeinde? Also einerseits, das habe ich jetzt schon vorweggenommen, muss es sich schon um Jünger von Jesus handeln, denn Jesus hat ja den Anspruch erhoben, dass er derjenige ist, der den Weg zu Gott kennt und ihn für andere auch öffnet. Ich bin der Weg, sagt Jesus an anderer Stelle. Es braucht also Leute demnach, die Jesus selbst folgen, weil er der Weg ist, die auf diesem Weg unterwegs sind und dann auch andere mit sich auf diesem Weg führen. Aber trotzdem wissen wir damit immer noch nicht, ob es denn bestimmte Leiter, also Leute in der christlichen Gemeinde sind, Pastoren oder sonstige Leiter, Und wenn wir da schon mal vorausblicken auf Vers 40, dann sehen wir, dass es Jesus in diesem Abschnitt eben nicht um besondere Leute geht, sondern um alle Jünger. Dort in Vers 40 sagt er, ein Jünger ist nicht höher als sein Meister. Jeder aber, der vollkommen geworden ist, wird sein wie sein Meister. Also Jesus ist der Meister, gemeint ist hier ein Lehrer oder Leiter mit der größten Autorität. Und alle, die Jesus nachfolgen, sind seine Jünger. Also er meint nicht die Leiter, sondern alle. Und diese Jünger lernen von ihm mit dem Ziel, genauso vollkommen geworden zu sein wie er. Sprich, diese beiden Verse 39 und 40 reden von derselben Gruppe und zurück in Vers 39 geht Jesus deshalb davon aus, dass alle, die ihm nachfolgen, irgendwie auch in der Lage sein sollten, andere, also Blinde in dem Sinn, wie wir ihn uns gerade angeschaut haben, Blinde anzuleiten, damit sie den Weg zu Gott finden. Alle Jünger spielen eine Rolle darin, dass wir andere, die Gott nicht kennen, zu Jesus bringen, weil er der Weg zurück zu Gott ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass man als Jünger, oder heute würde man natürlich sagen Christ, zuerst selbst sehen kann. Sonst fällt man mit dem anderen, den man leiten will, in die Grube. Also man könnte auch sagen, ein Leben als Christ gelingt dann, wenn man einerseits selbst auf dem Weg zu Jesus ist, mit dem Ziel, so zu werden wie er. Aber andererseits gehört da auch dazu, dass man eben andere mit dorthin nimmt und dorthin führt. Wenn Sehen also so wichtig ist, was gehört zu diesem Sehen dazu? Also einerseits sehen wir ja schon in Vers 40, dass es darum geht, vollkommen zu werden wie sein Meister. Vollkommen hat die Bedeutung von vollkommen ausgebildet, also es hat auch mit Lehre zu tun. Und zwar eben so, dass man andere anleiten kann, wie Jesus selbst. Das ist das Ziel. Und wie schon gesehen, das ist unser aller Aufgabe. Ganz konkret auch deine. Ich weiß nicht, ob das auf deinem Radar war bis jetzt, aber ich hoffe, dass Jesus dich hier in seinem Wort überzeugt, dass du eine Rolle hast, andere anzuführen und dass der Punkt jetzt auf dem Radarschirm ist für dich. Es kann sich natürlich um Leute aus ganz verschiedenen Hintergründen handeln, vielleicht aus dem Freundeskreis oder Kommilitonen, die zu Jesus finden müssen, damit ihr Leben gelingt. Damit eben auch sie im Sinne des Gleichnisses von gerade eben ihr Haus auf Fels gründen, damit es Bestand hat. Und an der Stelle will ich etwas provokant fragen, kann man die Augen dann auch vielleicht zu sehr auf Jesus gerichtet haben? Kann man zu sehr auf ihn fixiert sein? Und man wird natürlich sofort sagen, natürlich nicht. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir auch etwas anderes gut im Blick haben. Und deshalb fügt Jesus hier nach Vers 40 direkt eine Warnung für uns an. Es ist eine Warnung, was uns davon abhalten könnte, andere gut anzuleiten und vielleicht selbst mit in die Grube zu fallen. Lesen wir Vers 41 und 42 nochmal. Das ist immer noch Teil des ersten Gleichnisses. Ja? Und dort heißt es, was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge siehst, nimmst du nicht wahr? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst nicht den Balken in deinem eigenen. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge herauszuziehen. Also Jesus spricht hier die Möglichkeit an, dass man andere im Glauben anleiten will oder vielleicht überhaupt erst zum ersten Mal zu Jesus mitnehmen will und dabei so fokussiert darauf ist, was sich beim anderen ändern muss, dass man gar nicht mehr auf sich selbst achtet. Man misst mit zweierlei Maß. Es ist eine Warnung vor Doppelmoral. Und es ist irgendwo schon eine groteske Vorstellung, dass man einen Balken im eigenen Auge haben kann, ohne es zu merken. Und ich denke, genau das ist der Punkt, den Jesus hier machen will. Eigentlich ist es völlig undenkbar und genauso unsinnig ist es, dass man andere mit diesem Riesenhindernis im Auge helfen will. Es geht nicht. Zuerst vor der eigenen Tür kehren, zuerst schauen, was im eigenen Leben nicht stimmt, sonst läuft man eben Gefahr, am Ende als Heuchler dazustehen. Und vielleicht kennt ihr diese Gefahr auch aus eigener Erfahrung. Meine Kinder sehen zum Beispiel auch immer genauer, was beim anderen nicht stimmt, als bei sich selbst. Aber als Erwachsener weiß ich, das mache ich genauso oft. Und ich denke, daran sehen wir das Verhalten, vor dem Jesus hier warnt. Das liegt irgendwo in unserer Natur. Wir alle machen das gerne. Es ist ein natürlicher Instinkt. Und um deshalb unserer Rolle gerecht zu werden, als die, die andere zu Jesus hinführen sollen und auch fähig dazu sind, müssen wir neben dem Blick auf Jesus auch lernen, uns selbst unter die Lupe zu nehmen. Denn erst dann haben wir die Glaubwürdigkeit, die nötig ist, damit wir nicht vor anderen als Heuchler darzustellen. Es soll keine Lücke entstehen zwischen dem, was wir von Jesus lernen, und dem, was im eigenen Leben geschieht. Sonst ist da ein großer Balken. Oder man kann auch sagen, wir müssen mit beiden Augen sehen. Gemeint ist damit, dass man einerseits den Blick voll auf Jesus gerichtet hat, auf dem Auge wollen wir auf keinen Fall blind sein, aber eben genauso wenig blind sein wollen für den Balken bei uns selbst. Gleichzeitig wollen wir uns im Hinterkopf behalten, dass diese Korrektur, die Jesus hier anmahnt, uns eben dazu in die Lage versetzen soll, dass wir andere zu Jesus führen. Das gehört zu einem gelungenen Leben dazu. Okay, also das war das erste Gleichnis vom Balken im eigenen Auge. Das zweite beginnt in Vers 43. Und hier am Versanfang steht ein Denn, also sprich, das zweite Gleichnis schließt an das erste an. Behalten wir also im Hinterkopf, dass es hier darum geht, andere anzuleiten, was wir im ersten Gleichnis gesehen haben, und dass man dabei einerseits den Blick auf Jesus gerichtet haben soll und andererseits den Blick nicht für den Balken im eigenen Leben verlieren sollte, den Blick darauf. Damit steigen wir jetzt in Vers 43 ein. Dort heißt es, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, und keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Also wieder Doppelmoral im Hintergrund, sie hört ja bestimmt. Jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn man liest keine Feigen von den Dornen, man liest auch keine Trauben von einem Dornbusch. Ein guter Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens Gutes hervor, und ein böser Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens Böses hervor. Denn wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Ich denke, das Gleichnis ist wieder recht anschaulich, dafür ist ein Gleichnis ja da. Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein schlechter schlechte. Genauso kann nur ein guter Mensch mit einem guten Schatz seines Herzens auch Gutes daraus hervorbringen. Wer also andere anleiten will, der braucht zuerst einen guten Schatz im eigenen Herzen, damit auch gute Frucht hervorkommt. Deshalb ist es so wichtig, dass man diesen Balken im Auge wahrnimmt. Denn da verdreht sich ja der Schatz in etwas Schlechtes. Und am Ende beantwortet Jesus die Frage nach dem Warum, also warum das so ist, mit einem Sprichwort, das uns vielleicht bekannt ist, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Also das, was jemand aus seinem Herzen hervorholt, egal ob gut oder böse, das sind zuallererst die Worte, die dann auch aus dem Mund kommen. Ja, das ist der Schatz des Herzens, der irgendwo überquillt in die Worte. Und das merken wir oft auch, wenn wir frustriert sind, wenn wir Negatives im Herzen haben, dann drückt sich das auch in unseren Worten aus. Unsere Worte drücken das aus, wovon unser Herz gefüllt ist. Und ich merke das eben, wie gesagt, wenn ich frustriert mit meinen Kindern bin. Zu Hause ist das oft so, dass man nicht von anderen beobachtet wird. Und dann kommt das auf einmal raus. Dieser Frust, der entlädt sich dann auf die Kinder. Umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass vermeintlich gute Worte über die eigenen Lippen kommen, die aber nicht in Einklang mit dem Leben stehen. Und das scheint für Jesus, wenn man nach Vers 46 geht, eher die Anwendung zu sein. Dort sagt er nämlich, was nennt ihr mich aber Herr, Herr? und tut nicht, was ich sage. Also sprich, es können sogar gute Worte aus dem Mund hervorkommen, aber die wiederum nicht den Taten entsprechen. Doppelmoral. Also Jesus will mehr und verdient mehr als ein leeres Lippenbekenntnis von seinen Jüngern. Wenn man ihn als Herrn bekennt, dann sollte er auch in einem positiven Sinn unser Leben als Herr beherrschen. Seine Worte besitzen Autorität und sollten unser Leben nachhaltig verändern. Und so wie Jesus das Problem wieder so allgemein formuliert, scheint es sich eben wieder um ein allgemeines Problem mit seinen Jüngern zu handeln. Hier dieses Ihr, das er hier in Vers 46 verwendet. Was nennt ihr mich aber Herr? Klingt schon ziemlich verallgemeinernd, oder? Anscheinend sollen sich also die, die sich Jünger nennen, wir Christen, sollen uns angesprochen fühlen und uns diese Frage stellen. Ja, warum nenne ich ihn den Herr Herr und tu nicht, was er sagt? Wo tue ich nicht, was Jesus sagt? Wenn ich ehrlich bin, dann lösen diese Worte bei mir Betroffenheit aus. Ich weiß ja nur allzu gut, dass dieser Widerspruch, den Jesus hier anspricht, nur allzu oft auf mein Handeln zutrifft. Wenn es nicht so wäre, dann wäre ich ja schon durch und durch vollkommen, so wie es das Ziel ist. Und ich denke, das Schöne, woran wir uns erinnern sollten, ist, dass Jesus nur ein Kapitel davor gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr zu Gott. Und so findet Umkehr zu Gott statt, dass unsere Worte und unsere Taten übereinstimmen. Dass wir nicht Herr, Herr sagen, aber Jesus nicht Herr über unser Leben sein lassen. Jesus ist als Arzt zu den Kranken gekommen, heißt es dort im vorigen Kapitel. Und einerseits weist Jesus hier auf ein Symptom unserer Krankheit hin, nämlich Doppelmoral. Dass wir ihn einerseits als Herr, Herr bekennen, aber dass er eben nicht Herr über das eigene Herz ist. Aber als Arzt verheißt er eben auch, dass er derjenige ist, der sich dieses Problems annimmt. Er kann da Veränderung schaffen und Heilung. Das heißt nicht, dass wir keine Rolle darin haben, aber er wird die Initiative ergreifen als Arzt. Und je mehr dann das Herz von Jesus regiert wird und von seinen Worten voll ist, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über, desto mehr wird dann auch dieses Herr, Herr zu mehr als einem Lippenbekenntnis, nämlich zu einem Bekenntnis werden, dem Taten folgen. Also soweit das zweite Gleichnis. Daran schließt nun das dritte Gleichnis vom Haus auf dem Felsen an. Und das vervollständigt das Bild. Und wieder sehen wir hier eine klare Verbindung zwischen Vers 46, warum tut ihr nicht, was ich sage, und Vers 47, wo es heißt, wer zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut. Das ist eine ganz klare Verbindung. Also lesen wir das nochmal von Vers 47 aus. Wer zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist wie ein Mensch, der ein Haus baute und tief grub und den Grund auf den Fels legte. Als aber eine Flut kam, da stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Fels gegründet. Ich glaube, das ist es, was wir wollen. Wer aber hört und nicht tut, der ist wie ein Mensch, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundmauer. Und der Strom stieß dagegen und es fiel sofort zusammen. Und der Sturz jenes Hauses war groß. Also ich glaube, in unserem Kopf ist ganz klar, Jesus macht es ganz klar, was wir hier wollen. Und er betont noch einmal, wie wichtig es ist, dass man seine Worte nicht nur hört, ohne dass es Konsequenzen fürs eigene Leben und Wirken hat. Wie wir auf die Worte von Jesus reagieren und welche Autorität wir ihnen in unserem Leben und ganz konkret für unser Handeln einräumen, das hat enorme Bedeutung dafür, ob man am Ende auf ein gelungenes Leben zurückblicken wird oder sich in einen Trümmerhaufen wiederfindet. Und dabei handelt es sich eben nochmal wohlgemerkt um Menschen, die sich als Jünger von Jesus bezeichnen. Heute würde man sagen, als Christen identifizieren. Jesus geht davon aus, dass man sich dem Namen nach als Christ identifizieren kann, aber ohne, dass das Handeln sich mit diesem Bekenntnis deckt. Es reicht nicht, ihn einfach nur Herr, Herr zu nennen. Es müssen Taten folgen. Und ich denke, deshalb ist es so wichtig, dass wir einerseits wissen, was Jesus eigentlich von uns möchte. Was sind denn seine Worte, die wir tun sollten? Und das heißt natürlich sofort, wir haben eine Verantwortung dafür, dass wir die Bibel lesen. Dass wir uns in der Bibel so gut es nur auskennen. Denn nur die Bibel kann uns sagen, was wir über Jesus wissen müssen und was seine Worte sind. Es wird uns helfen, wenn wir die Bibel lesen, helfen, weil es uns zu einem gelungenen Leben führen kann, wenn wir Taten folgen lassen. Bibellesen soll natürlich nicht nur eine Pflicht sein, sondern je mehr man sich auf regelmäßiges Bibelstudium einlässt, desto mehr wird es auch Freude und innere Kraft bringen, das ist zumindest meine Erfahrung. Aber auch wenn man sich mal nicht danach fühlt, denke ich, sollte man nicht aufgeben, denn aus den Gründen, die wir gerade gesehen haben, ist Bibellesen sowohl Freude als auch Pflicht, damit wir die Worte von Jesus kennen, sonst können wir sie ja nicht tun. Also der erste Schritt ist das Hören. Und diesem Hören folgt dann der Blick nach innen auf das eigene Herz. Es ist dann ein Balken im Auge, dass man gar nicht auf das Herz blicken will. Und wenn ich da ins Herz blicke, was ist da? Wo klafft da eine Lücke zwischen Hören und Handeln? Wovon ist mein Herz voll? Von welchen falschen Vorstellungen und Vorlieben lasse ich mich leiten, anstatt von Jesu Worten? Dieser Blick ist notwendig für ein gelungenes Leben. Sowohl für uns, als auch für die, die wir leiten sollen. Und wir sind alle Leiter als Christen. Jesus geht davon aus, dass diese Lücke bei allen besteht. Wir sind alle in der Verantwortung. Und deshalb sollten wir vorsichtig sein, dass wir diesen Balken auch wirklich wahrnehmen, damit wir als Christen authentisch sind und uns nicht belehrend und heuchlerisch über andere stellen und andere anleiten wollen, aber nichts von uns selbst verlangen. Das sind sehr deutliche Worte von Jesus. Und Jesus geht davon aus, dass wir Christen alle mit diesem Balkenproblem zu kämpfen haben. Aber er sagt es, damit unser Leben gelingt. Und er will uns damit nicht entmutigen. Denn Jesus will, dass wir eine Rolle darin spielen, dass andere Gott kennenlernen durch Jesus. Dass andere Gottes Willen verstehen. Jesus will uns trotz allem, trotz dieser Lücke, gebrauchen, damit Menschen den Weg zu ihm finden. Und gerade deshalb ist es ihm so wichtig, dass wir authentisch sind, dass wir nicht in dieser Welt dastehen als welche, die so tun, als seien sie vollkommen, sondern dass sie eben gerade ganz ehrlich zugeben, wir sind auch nicht besser als andere. Aber wir kennen jemanden, der uns daraus retten kann und will. Das ist ermutigend, wenn man ehrlich sein darf. Also zum Abschluss deshalb noch einmal der Zuspruch, dass Jesus will, dass unser Leben gelingt. Wie das konkret aussieht, das hängt davon ab, wo wir uns gerade befinden. Vielleicht brauchen wir jemanden, der uns anleitet, dass wir überhaupt erst Jesus kennenlernen und auf ihn vertrauen. Vielleicht brauchen wir jemanden, der uns zeigt, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, nachdem wir diesen ersten Schritt gegangen sind. Vielleicht sind wir aber auch schon in einer Position, in der wir andere anleiten. Egal, wo wir auf diesem Spektrum uns befinden, wir sind aufgerufen, diese Worte von Jesus ernst zu nehmen und unser Handeln danach auszurichten, zu hören, den Blick nach innen zu wagen und dann auch zu handeln, damit die Lücke immer kleiner wird. Die Lücke zwischen dem Hören und dem Handeln, den Worten und dem, was wir tun. Denn wenn diese Lücke kleiner wird, dann ist das Fundament, ein festes Felsenfundament. Und auf dem wird dein Leben gelingen. Also lasst uns beten, dass Gott uns die Kraft gibt und auch die Entschlossenheit, dass wir den Worten auch das konsequente Handeln folgen lassen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, zuallererst wollen wir dir bekennen, dass da diese Lücke klafft. Die Analyse von Jesus trifft uns ins Herz. Und wir bitten dich um Vergebung dafür, wo wir den Balken ignoriert haben und uns vielleicht überheblich über andere stellen wollten und so tun wollten, als seien wir vollkommen und könnten anderen sagen, wo es lang geht. Danke für diese Worte, die uns zeigen, wie das Leben gelingen kann, egal wo wir uns befinden, ob wir noch kein Christ sind oder schon Christ, ob wir welche leiten oder anleiten oder ob wir selbst Leitung brauchen. Bitte hilf du uns, das Wort von Jesus immer besser zu verstehen. Gib uns die Entschlossenheit, auch wenn es uns nicht danach ist, die Bibel tatsächlich zu lesen, damit wir die Worte von Jesus und über Jesus besser verstehen. Hilf du uns durch deinen Geist, dass wir sie dann auch umsetzen, damit wir ein Haus bauen, das auf Fels gegründet ist. In Jesu Namen. Amen.